Bist du bereit, 10 Tage tief in die Jivamukti-Yoga-Methode einzutauchen? Oder bist du vielleicht Yogalehrerin und brauchst neue Impulse und Inspirationen? Dann komm jetzt mit zu unserem 75-Stunden-Teacher-Training in Berlin von Ende November bis Anfang Dezember. Wir freuen uns auf dich. Alle Infos findest du auf der Webseite www.peaceyoga.de. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode meines Podcasts.
Deswegen habe ich mir das auch so ein bisschen zur Mission gemacht, zumindest jeden und jede zu inkludieren, egal wie man aussieht, wie man sich gerade fühlt, dass man halt einen Raum geschaffen kriegt von mir oder eben von anderen, in dem man sich wohlfühlen kann, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, fehl am Platz zu sein. Und das ist eigentlich das Größte, das ich damit ausdrücken will.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ist das noch Yoga? Fragezeichen. Und wie du ja weißt, gibt es immer mal Einzelfolgen und auch immer mal Folgen mit ganz wundervollen Menschen. So auch heute, nämlich ist Lena Jungmann bei uns. Und ich freue mich ganz besonders, denn wir kennen uns eigentlich gar nicht so richtig gut. Wir haben uns immer mal wieder kurz getroffen und das finde ich das Schöne jetzt an diesem Job, den ich hier heute habe, dass ich immer mal wieder Menschen näher kennenlernen darf und über eine längere Zeit mit ihnen sprechen darf. Natürlich freue ich mich auch, dass ihr sie kennenlernen dürft. Was ich weiß über Lena ist, dass sie aus Tirol kommt und dass sie jetzt aber in Berlin lebt und dass sie Yogalehrerin ist, verschiedene Dinge anbietet, sich auch viel mit dem Thema Achtsamkeit und Mindfulness beschäftigt. Und vor allem hat sie ihren Leitspruch Yoga for Everyone, Yoga für alle. Und was vielleicht auch schon ein bisschen was über Lena aussagt, ist der Name ihrer Webseite, nämlich Happy Lena Yoga. Also es geht auch viel darum, mit Freude Dinge zu machen, Freude auszustrahlen und Freude in die Welt zu bringen. Herzlich willkommen, Lena. Schön, dass du heute da bist.
Hi. Ja, danke für die Einladung. Freut mich auch.
Sehr, sehr gern.
Sehr schön zusammengefasst.
Okay, puh, ja, das ist immer so der kritische Moment, wenn man hier sitzt und dann so Sachen sagt. Und vielleicht irgendwann, ich hatte auch schon manchmal, wo ich dachte, oh Gott, war es jetzt der falsche Name? Oder irgendwie solche Missgeschicke können ja passieren. Und gleichzeitig gehört das natürlich genauso dazu. Ich versuche immer, dass der Podcast möglich so ist, als würden wir uns eigentlich nur gerade treffen und unterhalten, weil ich glaube, dann ist es auch für alle, die zuhören, irgendwie am spannendsten und auch ein bisschen einfacher, uns zu lauschen. Vielleicht gibt es aber dennoch ein paar Sachen, die du noch hinzufügen magst, vielleicht wie du überhaupt zum Yoga gekommen bist, wie ist das alles überhaupt passiert, wie bist du nach Berlin gekommen, je nachdem, was du so mit uns teilen möchtest.
Ja, perfekt. Mache ich sehr, sehr gern. Ich habe eigentlich meine ganze Kindheit über sämtliche Sportarten immer gemacht. Also ich war immer sehr, sehr aktiv. Ist vielleicht auch so ein Landding. Also ich komme ja wirklich von einem kleinen Dorf in Tirol in Österreich. Also ich war bei der Wasserrettung, im Tanzverein, Taekwondo und Judo. Ich habe alles eigentlich mitgenommen. Das Tanzen ist mir aber vielleicht am ehesten hängen geblieben. Und studienbedingt und wie es Leben halt manchmal so läuft, musste ich dann umziehen oder bin umgezogen. Und dann ist dieses wichtige Standbein einfach weggefallen. Und dann habe ich mich mal auch ein bisschen geöffnet, geschaut, was gibt's denn noch so, wie ich mich gut bewegen könnte, was mir vielleicht Spaß macht. Und bin dann auf Pilates gestoßen. Nicht ganz Yoga, aber schon ein bisschen ähnlich, ja. Und habe das dann auch mehr auf YouTube verfolgt. Und ja, es ist ein relativ unorthodoxer Weg vielleicht, wie es dann direkt das Yoga geworden ist, über Instagram. Ich meine ja auch eine Plattform, über die du mich jetzt kontaktiert hast. Habe dann nämlich so diese Yoga-Bubble entdeckt, also einfach den Hashtag Instagram-Yoga-Community. Habe festgestellt, die Leute sind da alle total lieb und aufmerksam, auch interessiert. Und durch den Austausch dachte ich mir dann, ja, das ist jetzt einfach mehr auch als nur die Bewegung. Habe dann auch Kurse besucht und spul mal ein bisschen vor. Habe dann eben nach einigen Jahren üben und genau, noch einigen Umzügen, dann auch meine Ausbildung gemacht, ist jetzt auch schon über 6 Jahre her, ist total crazy. weil ich das dann einfach auch teilen wollte, was mir das gerade so im Bereich Community, Achtsamkeit irgendwie ein schöneres, ein Stück weit Leben gegeben hat. Und da bin ich dann auch während der Pandemie nach Berlin gezogen. Ich auch dachte, ja, irgendwie kann da doch noch mehr drin sein für mich im Leben. Und habe hier jetzt das perfekte Pflaster gefunden, um eben meine Kurse anzubieten, um mich mit mehreren Leuten auszutauschen, auch eben andere Stile mal auszuprobieren. Glaub, neben München ist ja Berlin schon die Jiwamuk, die Burg oder wie man da sagt, das Mekka. ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Finde ich den Arsch. Stützel? So.
Alles gut. Ja, ich danke dir. Ja, da gibt es jetzt ganz viele Sachen, wo ich gerne was nachfragen möchte oder auch was zu sagen will. Erstmal, weil, wie du gesagt hast, dass du es über Instagram gefunden hast, finde ich ganz spannend. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber ja eine Folge mal drüber gemacht, über Instagram-Yoga-Posts und wie wichtig die sein können und wie wichtig auch Asana-Posts sein können, die ja manchmal so ein bisschen verteufelt werden. Dass es heißt, man stellt sich da nur so körperlich zur Schau und zeigt eben, was man alles so Tolles drauf hat und dass das vielleicht der Idee des Yoga widersprechen würde. Und in der Folge rede ich über ein Zitat oder einen Hinweis, das meine Lehrerin mir dann dazu gesagt hat. Und sie hat gesagt, na ja, Moment mal, wenn das aber jemand sieht, der irgendwie schon einen karmischen Samen von Yoga in sich trägt und dann nur durch einen kleinen Funken von diesem Bild dazu wieder wachgerüttelt wird sozusagen und dann sich dem Yoga widmet, dann hat das doch ganz wunderbare Folgen, so wie das bei dir jetzt vielleicht auch war, dass du über eine Plattform, die vielleicht erstmal so nicht als so Yoga-typisch angesehen wird, zum Yoga gekommen bist. Und deswegen finde ich es ein ganz, ganz schönes Beispiel und Untermauerung meines Podcasts, dass ich das nicht nur so erzähle, sondern dass wir jetzt auch mal hier jemanden haben, wo das tatsächlich zum großen Teil so passiert ist. Dann
Genau.
hast du gesagt, dass du ganz viel Sport gemacht hast. Also genau das Gegenteil von mir. Ich war ja der absolute Sportmuffel und bin es in gewisser Weise bis heute noch. Also tatsächlich mache ich heute mehr Sport als Kind oder in meiner Jugend, aber ich bin nach wie vor wahnsinnig faul und versuche da doch die Freude immer nur in den Vordergrund zu stellen. Also aus anderen Motivationen heraus kann ich mich tatsächlich sehr, sehr schwer aufraffen. Was wir gemeinsam haben, ist vielleicht das Tanzen. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber ich habe Ballett getanzt. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber vielleicht von 7 bis 12 und war hier auf der staatlichen Ballettschule auch kurzzeitig. Und
Wow.
das war auch sehr schön. Allerdings, und das ist vielleicht ein Thema, was wir gleich noch so ein bisschen anreißen können. Gerade in der klassischen Ballettszene gibt es ja eine sehr bestimmte Körpervorstellung und Form, der ich nur so überhaupt nicht entsprochen habe, und da auch irgendwie immer rausgefallen bin. Und das ist mir damals tatsächlich so als Kind nicht so aufgefallen und als Junge vielleicht auch noch ein bisschen weniger, weil da gab es eh wenige Jungen und Männer in diesen Kursen, sodass man, hatte ich so den Eindruck, das war dann egal, ja, die nehmen also alle, die irgendwie kommen. Aber jetzt rückblickend ist es natürlich schon total auffällig gewesen und eindrücklich. Und dann hast du noch was Schönes erzählt. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Siehst du, was so viele schöne Sachen waren, aber da kommen wir sicher dann gleich nochmal drauf. Was unterrichtest du denn so? Ich habe gesehen, auf deiner Seite gibt es zwei große Banner, einmal Vinyasa, einmal Hatha. Vielleicht gibt es aber noch so ein paar Sachen. Was ist so dein Ansinnen beim Unterrichten oder hast du überhaupt Stile, die du so für dich trennst oder Tradition oder vermischst du gern alles miteinander?
Das ist eh ein guter Punkt. Meine Seite befindet sich noch im Aufbau. Deswegen gibt es da gerade, zumindest auf meiner Webseite, nur den Verweis auf Hatha und auf Vinyasa. Es sind tatsächlich eben auch irgendwie Disziplinen oder Arten, die ich gern übe und eben auch unterrichte. Ich habe aber eben auch sehr, sehr viel Gefallen an Yoga Nidra zum Beispiel gefunden, auch an ruhigeren Arten. Also ich unterrichte ja zum Beispiel auch auf der englischen Plattform My Soul Sanctuary, wo sich das irgendwie sehr gezeigt hat, doch irgendwie durch so eine ruhige Art, gerade restaurative Sachen, sich gut vermitteln lassen oder eben geführte Meditationen. Das bringt mir auch richtig viel Freude, wenn da dann wirklich das Feedback zurückkommt. Ja, das ist jetzt ja halt voll schön, weil ich normalerweise, und eben du hast es ja auch schon gesagt, mein Künstlername ist sozusagen Happy Lena Yoga ist, könnte man ja denken, das ist jetzt nur aufgedreht, bam, bam, Happiness Overload. Aber ich kann tatsächlich auch ruhig und das ist ein sehr, sehr schöner und großer Teil meiner Arbeit auch.
Ja, wie wunderbar und auch so schön, glaube ich, dass man für sich selber auch offen bleibt und schaut, was liegt einem selber. Natürlich, klar, was wollen auch die Leute, aber was kann ich auch bieten und verschiedene Aspekte in sich vielleicht kennenlernen, wie du gerade gesagt hast, dass es nicht nur das schnelle, extrovertierte, nach außen gewandte ist, sondern auch für uns als Lehrende wir dann vielleicht andere Seiten in uns entdecken können. Die
Absolut.
man manchmal gar nicht so dachte, dass man sie hat, die vielleicht manchmal sogar noch präsenter eigentlich sind plötzlich.
Und das ist jetzt auch über die Jahre gewachsen, auf jeden Fall.
Ja.
Also, dass mehr der Bezug auch zur Ruhe jetzt in der letzten Zeit gekommen ist, dass ich das halt auch total feiern und zelebrieren kann. Das ist schon richtig schön.
Sehr gut. Ah ja, schön. Das ist ja auch so wichtig, ne, dass man für sich was hat, wo man nicht nur dahinter stehen kann, sondern es auch wirklich erleben und fühlen kann, weil ich glaube, sonst wird es sehr schnell anstrengend und das habe ich oft gesehen bei Yoga-Lehrenden, die dann, ich sag jetzt mal, so eine Art Burnout haben vom Yoga-Unterrichten, also die dann plötzlich keine Lust mehr haben und gar keine Freude mehr daran haben. Und oftmals lag es manchmal auch daran, dass sie vielleicht Dinge unterrichtet haben, die für sie gar nicht passend waren oder dachten, sie müssten das irgendwie unterrichten oder sie müssen das jetzt in der bestimmten Art machen. Und ich glaube, das ist dann auf Dauer einfach wahnsinnig kräftezehrend, anstatt dass es uns Energie gibt. Ich glaube, das ist für mich zumindest immer das Schönste, wenn ich was unterrichten kann und danach vielleicht müde bin, aber trotzdem irgendwie energiegeladener und
Absolut.
nicht leer. Ach, wie gut. Ja, ich habe gesehen, dass du auf deinem Instagram-Profil ja auch manchmal dann immer noch zum Tanz zurückkehrst oder tänzerische Asana-Sequenzen, vielleicht könnte man es so ausdrücken, präsentiert. Da ist, glaube ich, deutlich erkennbar deine Freude an der Bewegung und an dieser Idee, kreative Dinge zusammenzusetzen. Das finde ich selber total schön zum Üben. Ich finde es wahnsinnig herausfordernd zum Unterrichten. Das überlasse ich dann Leuten wie dir und an sehr, sehr gerne. Und das ist ja auch das Tolle an unserer Yoga-Community, finde ich, gerade in Berlin, dass es so viele unterschiedliche Aspekte und Dinge gibt und wir zu allen Zeiten verschiedene Sachen ausprobieren und austesten können.
Absolut, die eigene Praxis ist sowieso wichtiger denn je. Und wir haben hier halt das Angebot, deswegen nehme ich das umso gerne mit.
Ja.
Und eben, man lernt sich ja dadurch auch kennen und baut so ein bisschen diese Yoga-Bubble auch in Real Life auf, was total schön ist.
Genau, ja, das ist absolut wichtig. Gerade nach den Pandemiezeiten, wo alles so digital war, ist es ja auch schön, dann in echt so Verbindungen wieder haben zu können. Du schreibst, hast ja diese Tagline Yoga for Everyone. Was meinst du damit und was stellst du dir darunter vor?
Ich habe das Gefühl, hier ein bisschen weiter ausholen zu müssen.
Gern.
Vielleicht gehe ich da ein bisschen zurück auch. Du hast ja auch gesagt, du hast Ballett gemacht und da ist dir vielleicht das eine oder andere aufgefallen. Mir tatsächlich auch. Also ich habe auch so den Hintergrund eben Ballett, so ein Standardtanz und dann ging es so in Contemporary Modern. Und vielleicht auch vorweg gesagt, ich habe immer so das Gefühl, und da arbeite ich dran, mich rechtfertigen zu müssen.
Ja.
Aber niemand muss sich für sich selber rechtfertigen. Das lasse ich jetzt da einfach mal so stehen. Grundsätzlich, jetzt ganz wertfrei betrachtet, hatte ich auch so das Gefühl, dass gewisse Körpertypen, gewisse Arten von Personen dann halt das, also ich war da halt dann auch mit Bühnenshows und so. Und meine Mama hat immer gesagt, das ist so die Ellbogentechnik, die man da üben muss, also sich nach vorne drängen. Weil ich zumindest tendenziell immer hinten stand und es lag dann irgendwie auf der Hand, ist das vielleicht, weil ich jetzt eine Größe größer trage in meinem Kostüm oder so, oder weil die das extra anfertigen mussten. Wenn man auf Fotos zurückschaut, ich war ein schlankes Kind, ein ganz keine Ahnung, durchschnittliches Kind, hätte ich jetzt mal
Ja.
gesagt. Aber habe da eben schon gemerkt, irgendwie ist das nicht ganz einladend für jeden. Und das hat sich durch Tanzen gezogen, durch andere Sportarten vielleicht auch. Man sagt ja auch immer so schön, don't judge a book by its cover. aber dass das halt in vielen Sportdisziplinen eben auch so verankert ist. Und Yoga ist halt nun mal mehr als nur eine Sportdisziplin, weil eben noch so viel mehr dranhängt. Und deswegen habe ich mir das auch so ein bisschen zur Mission gemacht, zumindest jeden und jede zu inkludieren, egal wie man aussieht, wie man sich gerade fühlt, dass man halt einen Raum geschaffen kriegt von mir oder eben von anderen, in dem man sich wohlfühlen kann, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, fehl am Platz zu sein. Und das ist eigentlich das Größte, das ich damit ausdrücken will. Gezielt habe ich mich für die Worte Yoga for All oder Yoga for Everyone entschieden, weil das ist vielleicht auch so ein Marketingphänomen. Also ich arbeite ja nebenbei und habe meine Ausbildung ja auch im Social Media Marketing gemacht, mit dem Tag Yoga for Everybody, was ich komplett unterstütze. Also Yoga ist für jeden Körper, für jede Religion, für ja, jedes Geschlecht und so weiter. Hat mich das aber so ein bisschen festgefahren auf, ich müsste doch Yoga jetzt nur für größere Körper anbieten. Und das widerspricht meiner ganzen Idee eigentlich komplett, weil ich ja jeden und jede dazu einladen möchte, Yoga mal auszuprobieren.
Ja.
Und da ist es mir egal, ob das jetzt ein großer, kleiner, dicker, dünner Körper ist. Deswegen for all, for everyone.
Ja, wie toll. Danke dir für die Erklärung und auch für den Reminder. Ich merke das auch, ich kenne das zum Beispiel eine Zeit lang, wahrscheinlich ist es immer noch so, ich krieg's noch nicht mehr mit, aber gab es mal so ganz viele Yoga für Männer Angebote. Und ich wurde auch oft gefragt, ob ich das anbieten will. Und ich fand das wirklich immer irgendwie so doof, weil ich, ja, also ich für mich zumindest hatte überhaupt keine innere Motivation oder Überzeugung zu denken, warum, also warum sollte ich das jetzt voneinander trennen? Natürlich kann ich mir verstandesmäßig Dinge überlegen dazu, genauso wie Yoga für Frauen und so weiter. Aber Yoga für Männer war vielleicht etwas spezieller, weil zumindest heutzutage ja in den Yoga-Gruppen eher weiblich gelesene Menschen da sind. Und ja, ich hatte da auch immer, genauso wie du sagst, ich wollte was anbieten, wo sich alle willkommen heißen fühlen, ob es alle gut finden, ist natürlich dann die zweite Frage. Das können wir nicht
Ja.
beeinflussen und ist wahrscheinlich auch ein vermessenes Ziel, auch mit der Inklusion. Ich erinnere mich an eine Diskussion, da weiß ich nicht, ob ich was gesagt hatte oder geschrieben hatte. Und dann gab es halt sehr viele Menschen, die gesagt haben, na ja, das ist ja niemals all-inclusive, weil für die eine Person ist es zu teuer, für die andere Person ist es zu weit weg, für die eine Person und so weiter. Also ich glaube, das sehen wir beide ähnlich, dass es natürlich niemals immer für alle inklusiv sein kann und vielleicht ja auch gar nicht muss, aber dass wir zumindest versuchen, nicht von vornherein Dinge auszuschließen oder auszuklammern. Ich glaube, dass wenn alleine schon diesen Schritt zu gehen, könnte einen so viel mehr an Offenheit und geschützteren Räumen schaffen, als wir das jetzt vielleicht manchmal haben oder auch dazu beigetragen haben. Ich meine, ich bin ja auch schon so lange dabei und natürlich müssen wir uns immer selber reflektieren, was unterstützt man, was passiert auch einfach so, ohne dass man es wollte oder will eigentlich.
Genau,
Also ich finde es toll.
Sprache ist da halt auch ein sehr, sehr wichtiges Instrument.
Ja.
Und ich finde es auch toll, dass du das auch immer so in den Vordergrund stellst. Also ich habe auch Sprachwissenschaften studiert.
Ah ja, wie schön.
Dementsprechend so der Gedanke, Sprache, Denken, Wirklichkeit, das sollte man halt auch in den Yogaraum mitnehmen, wo auch immer der ist, ob der zu Hause ist oder auch woanders. Aber man kann dadurch eben schon einen sehr inklusiven Raum schaffen. Rein durch die Auswahl der Worte. Man,
Ja.
ob man gendert, ob man gewisse, keine Ahnung, auch Sanskrit-Begriffe weglässt oder bewusst einbaut, all das schafft ja einen Raum. Und das sehe ich auch in unserer Verantwortung als Yoga-Lernende, dass wir da informiert bleiben und mit Hinweisen oder so auch zeigen, Wir kennen vielleicht die ein oder andere Situation. Also ich sage das eben, ich möchte nicht auf Gewichtsthemen eingehen,
Ja,
aber natürlich
ja.
ist das bei mir stark fluktuiert.
Ja, ja.
Und deswegen kann ich vielleicht auch mehr nachvollziehen, wie sich jetzt Leute in größeren Körpern fühlen und kann auch die ein oder anderen Cues liefern, die halt genau dafür ausgelegt sind und sagen, ja, ich mache das immer total gerne und das hat mir geholfen, vielleicht als Tipp. Und das ist ja auch das Schöne dran. Wenn man jetzt zum Beispiel Läufer, Läuferin ist und weiß, boah, keine Ahnung, ich mache dann immer gern meinen Trikonasana nach dem Laufen oder whatever, hilft mir das, dann wird man das ja genauso weitergeben. Und dementsprechend, wenn jede seine oder ihre Erfahrungen auch mit einbringt und das in einer schönen, guten, inklusiven Sprache, dann können wir eigentlich alle nur gewinnen.
Ja, absolut. Und sich zu erlauben, das auch zu üben. Also das
Genau, Fehler machen
begegnet
gehört
mir dann
dazu.
eben genau auch manchmal so, dass manche sagen, oh Gott, jetzt ist mir das alles viel zu viel. Kennen wir ja auch alle, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, aber diese ganzen Gender-Diskussionen, dass Leute sagen, ja, was soll ich sonst noch alles machen? Wahrscheinlich vielleicht auch mit der Angst besetzt, dass man dann irgendwie was falsch macht. Und ich glaube, das stelle ich mir auch sehr anstrengend vor. Und ich versuche es mir selber auch immer zu erlauben und ermutige andere, das einfach zu üben, was auch immer, und auszuprobieren und mal anzutesten, wie sich so anfühlt und wie du gesagt hast, welchen Effekt diese Worte dann haben auf so einen Raum oder auf eine Gruppe und auch vielleicht auf uns selber, wenn wir sie dann benutzen können. Und du hast die perfekte Überleitung gebracht, schon bevor ich die Frage gestellt habe, nämlich was du für dich so erfahren hast, was so Werkzeuge sind, Sprache hast du jetzt schon genannt, um eben so einen Raum zu schaffen, der möglichst everyone ansprechen kann. Hast du noch andere Dinge, die dir begegnet sind oder die für dich besonders wertvoll sind und waren?
Ich bin jetzt zumindest versucht oder versuche das stark, mein Programm auch so zu gestalten, dass es eben für möglichst viele Leute zugänglich ist. Du hast es eh auch angesprochen, vielleicht ist die Distanz ein Thema, gar kein Problem, dann mache ich halt wieder Online-Kurse.
Ja.
In den Studios ist es jetzt teilweise zwar noch hybrid, aber dann wieder doch hauptsächlich der Fokus auf In-Studio. Das wiederum ist auch mit Kosten verbunden.
Klar.
Also ich bin da schon am gucken, dass ich das relativ breit gefächert auch abbilde.
Ja.
Auch bei meinem Retreat zum Beispiel, das jetzt dann im Oktober stattfindet, wo übrigens noch ein Doppelzimmer frei ist.
Sehr
Unverschämte
gut. Ja, die Folge kommt auch weit vor
Eigenwerbung.
dem Oktober raus. Also ihr habt da jetzt wirklich noch die Chance, dabei zu sein.
Das ist mir bewusst höherpreisig, aber es wird dann eben auch als nächstes wieder was Leistbareres stattfinden. Und
ja.
Eine Kollegin von mir eben bietet zum Beispiel Community Spaces an, wo man dann eben auch schauen kann, dass man das jemandem anbietet, der jetzt vielleicht nicht die finanziellen Mittel hat. Sowas finde ich immer mega, mega schön und werde ich auch machen, weil ich finde, dass jeder mal die Chance haben sollte, da für sich was Gutes zu tun.
Ja.
Und das würde ich sagen, ist auch sehr, sehr inklusiv auf jeden Fall.
Absolut. Und vor allem auch finde ich auch toll, wie du sagst, dass es nicht alles immer gleich sein muss. Also nicht jedes Retreat muss allen zugänglich sein, sondern du hast eben verschiedene Angebote. Und in dieser ganzen Gruppe von Angeboten gibt es halt für alle möglichen Menschen Preisgefüge, Zeit, Entfernung und so weiter, verschiedene Angebote. Das versuche ich auch immer, gleichzeitig erlebe ich, ne? Wir haben auch manchmal Retreats, die wirklich eher hochpreisig sind und dann kommt es gleich und ja, das ist viel zu teuer und so. Und gleichzeitig haben wir ein Retreat, was wirklich sehr, sehr günstig ist. Und ich glaube auch, dass es das der der harmonischere Weg ist, weil ich glaube, was zu schaffen, was immer für alle zugänglich ist, das ist so eine Aufgabe, die ist eigentlich unlösbar, denke ich. Also
das stimmt.
Ich wüsste jetzt keine Lösung sozusagen, wie das gehen soll.
Irgendjemanden schließt man bewusst oder unbewusst
Ja.
halt auch immer aus.
Ja, absolut. Und wie machst du es? Ich habe das zum Beispiel, im Jivamukti-Yoga haben wir ja keine Level eigentlich, ne? Wir haben nur so eine Klasse, die nennt sich halt Open. Das ist so unser Bestseller, sage ich jetzt mal, der auch die meisten Stunden auf so einem Stundenplan ausmacht, mit der Idee, dass sie eben offen sind für alle. Natürlich sind unsere Klassen relativ körperlich und relativ anstrengend, so dass, wenn jemand das eben nicht will, dann ist es natürlich nicht für die Person geeignet. Und gleichzeitig könnte aber jede Person kommen, aber ich merke auch, dass es doch viel Erklärung braucht und Ermutigung. Auch bei unseren Ausbildungen höre ich oft, na ja, aber ich habe doch irgendwie, ich kann keinen Kopfstand und kann ich da jetzt überhaupt mitmachen?
Oh ja.
Oder ich habe es mit dem Rücken oder ich muss variieren, kann ich überhaupt mitmachen? Und das zeigt mir auch, wie viel Arbeit wir da noch leisten sollten und können und dürfen, um einfach das Verständnis auch zu verändern. Weil mir in der Klasse, wenn jemand selbst in meiner Open Class, wir machen 87 Sonnengrüße und trotzdem machen die vielleicht nur eine restaurative Asana, für mich wäre das total gut und in Ordnung als lehrende Person. Ich weiß aber, dass die Leute es noch nicht wissen. Also da, glaube ich, haben wir noch ein bisschen noch einen Weg vor uns. Wie geht's dir damit mit so Klassen? Hast du auch so Anfragen oder Ängste, die Leute dann mit dir teilen, warum sie vielleicht nicht kommen können oder wollen?
Das ist tatsächlich so immer die Number-One-Aussage. Aber ja, ich komme noch gar nicht zum Boden, wenn ich mich vorbeuge. Ich kann doch das und das nicht. Aber um das geht's ja auch gar nicht. An meinen Klassen befindet sich, also an den meisten, glaube ich, oder mittlerweile überall, habe ich auch so den Take All Levels mit dabei.
Ja.
Auch eben aus dem Inklusionsgedanken, weil ich mir denke, ich richte mich eher so oder so nach allen Personen, die dann eben kommen. Ich frage auch jedes Mal ab, wieso das Energielevel ist, ob das ganz unten im Keller ist oder over the top. Und dann schauen wir, dass wir da auch für jeden was dazu hinkriegen. Ich ermutige jeden und jede, dass sie mir vorher sagen, ob vielleicht eine Verletzung vorliegt. Also sollte man ja sowieso machen. Und dementsprechend versuche ich dann auch jeden abzuholen. Und mir ist bewusst, eben es geht nicht immer. Wenn ich jetzt weiß, jemand hat Kreuzprobleme, jemand ist schwanger vielleicht, sei ich auch natürlich bin ich nur Yoga-Lehrerin, keine Ärztin, keine Physiotherapeutin. Also trotzdem alles abklären. Aber wenn sich's gut anfühlt, dann würde ich immer nichts sehen, das dagegen spricht, und versucht es dann eben auch immer weiterzugeben. Und das kann sein, dass man sich an einem Tag, obwohl man vielleicht normalerweise, keine Ahnung, 100 Sonnengrüße total easy macht, dann in den Handstand hüpft und wieder zurück, und sich aber an einem anderen Tag, wenn man dann in meine Klasse kommt, sich nach gar nichts fühlt, dann ist das eben auch okay. Also da sollte auf jeden Fall auch der Druck genommen werden. Und ich habe da immer so das eine richtig tolle Beispiel, dass ich einmal einen Schüler hatte, der hat mir dann danach gesagt, ja, er ist Bäcker und er steht immer wahnsinnig früh auf und war eben schon wach zur 7-Uhr-Stunde. Aber hat sich dann, als er angekommen ist, doch nicht bereit für eine fordernde Praxis gefühlt und lag sicher 30 Minuten nur im Shavasana da. Also hatte da sein eigenes cozy Eck und hat es total genossen und hat auch danach gesagt, ja, aber der Raum war offen dafür und das war richtig schön. Dann sage ich, warum auch nicht? Das ist genau das, was ich immer sage. Wenn man sich nicht danach fühlt, wenn man jetzt über große Hürden quasi springen müsste, die vielleicht auch gar nicht gut für einen wären, dann soll man doch auf seinen Körper hören.
Ja, wie toll. Genau wie du sagst, dass der gemerkt hat, dass er das sich erlauben darf. Das ist ja wahnsinnig schön. Und wie schön, dass du da diesen Raum schaffen konntest und das auch vermitteln konntest. Und ich glaube, das ist so eine Herausforderung für uns als Yoga-Lehrende. Ne? Die Leute wollen ja auch, dass wir sie motivieren natürlich manchmal und sie vielleicht über vermeintliche Grenzen hinausführen und dieses Spiel zu finden und herauszufinden, wann ist das nötig? Also wann braucht jemand einfach einen kleinen Motivationsschub und wann braucht jemand vielleicht genau das Gegenteil oder auch einen Motivationsschub, aber einen Motivationsschub in Richtung Ruhe und weniger anstatt einen Motivationsschub in Richtung mehr. Hast du als Schülerin in Klassen, wenn du so zurückdenkst, gibt es was, was du als Wunsch vielleicht oder als Vorschlag an Yoga-Lehrende oder auch an Studios vielleicht mitgeben würdest, wo du denkst, Mensch, das ist so ein Ding, da würde ich mir wünschen, wenn wir das verbessern würden oder verändern würden. Also muss jetzt nicht, was kann was ganz Konkretes sein, aber vielleicht auch einfach was ganz Allgemeines.
Das ist total spannend. Natürlich hat, ich glaube, Jeder, wenn man sich vorstellt, hat so das ideale Bild eines Yoga-Studios. Mir zum Beispiel ist immer wichtig, natürlich muss man sich auch als Schülerin oder Schüler eben an der Nase nehmen und pünktlich erscheinen, und das von den anderen dann auch erwarten. Dann finde ich es halt immer total schön, wenn auch eben vor oder nach den Stunden irgendwo so der Raum zumindest da ist, ob das jetzt eine Couch ist oder keine Ahnung, alle stehen nur um den Teespender rum, um den Samovar, wo man sich halt nochmal vielleicht austauschen kann, wo man sich aber auch nur in Ruhe hinsetzen kann und so das Treiben beobachtet. Also das finde ich immer wahnsinnig schön. Und im Unterricht selber, ich hatte da halt auch schon Negativbeispiele. Ich meine, Hands-on ist bei dir ja auch ein großes Thema.
Absolut,
Was ich auch immer sehr, sehr gut zusammengefasst finde, und alle Beiträge von dir finde ich da echt toll dazu. Ich hatte das halt auch eben mehrmals schon so gerade vermeintlich unter diesem Judge a Book by its Cover, dass ich zum Beispiel, obwohl ich da ganz easy in Kopfstand komme und das ist für mich echt, echt ganz cool, ich bin da auch stolz drauf, aber wenn dann Leute an oder Lernende angelaufen kommen und sagen, ach, und mich dann sofort anfassen, dann ist das halt eine Grenzüberschreitung. Und das hatte ich halt schon ein paar Mal. Also Consent first sollte man auf jeden Fall immer abklären. Und halt auch wissen, dass sich das auch unter der Stunde mal ändern kann.
Klar.
Also better safe than sorry, immer öfter nachfragen. Genau, natürlich macht man da auch mal Fehler, trifft falsche Entscheidungen. Wir sind alle nur
Absolut.
menschlich, aber genau, das macht dann alles so diesen schönen, großen, offenen Raum aus,
Ja, wie
den wir da
gut.
eben so haben.
Ja, was du gerade sagst, auch vor und nach der Stunde zusammen zu sein, da bin ich immer, also ich reflektiere das immer wieder. Ich sehe das ja bei uns im Studio, dass bei manchen Lehrenden das passiert, bei manchen weniger. Ich bekomme zum Beispiel wahnsinnig wenige Fragen oder Leute, die zu mir kommen. Ich sage jetzt schon immer, also wenn jemand eine Frage hat, dann kommt bitte zu mir, weil ich dachte, ich weiß auch nicht, ob die irgendwie Angst haben oder so, keine Ahnung. Oder vielleicht ist auch einfach alles gesagt und sie wollen Zeit für sich. Kann ja genauso sein. Also es sind ja nur meine Projektionen, die ich da von außen habe. Ich sehe es dann nur bei anderen Lehrenden, also wo dann gleich so eine Schlange sich bildet und dann eben so ein Community-Gathering da kurz stattfindet. Und das finde ich auch ganz interessant zu beobachten. Also was können wir da selber machen und was denken wir uns dann manchmal auch, obwohl es gar nicht stimmt. Also ich kenne das zum Beispiel, wenn Leute in der Klasse sind, wo ich denke, oh ne, die fand es jetzt bestimmt richtig blöd. Und dann sind das manchmal aber gerade die, die es besonders schön fanden und dann danach kommen und sagen, Mensch, das war ja total toll. Und umgekehrt genauso. Also das finde ich auch eh wichtig, dass wir uns da als Lehrende nicht zu viel immer selber angreifen, ohne zu wissen, was wirklich ist. Also ja, sich
Genau.
nicht zu viel nur auszudenken, was andere so vermeintlich denken oder vermeintlich machen oder nicht machen. Und
Man kann
danke
halt in
für
die
das.
Köpfe auch nicht reinschauen. Das ist es.
Genau. Danke für das Feedback zu den Assist-Dingen. Da arbeite ich immer mehr dran, wie wir das machen können, weil Assist eben so eine große Rolle bei uns spielen. Und wir haben jetzt festgestellt, dass die Information darüber vor allem vorab, war wirklich so ein Game Changer. Also, dass wir das überall hinschreiben, dass wir das einfach auch tatsächlich, dass es einfach ein Teil von unserer Methode ist, weil damit dann schon von vornherein auch ein Raum da sein kann, wo Leute was kommunizieren können, die es vielleicht auch sich nicht trauen würden. Diesen Teil gibt es ja dann doch immer in der Klasse oder vor der Gruppe. Und selbst wenn sie gefragt werden, ne, dann irgendwie verunsichert sind in dem Moment. Und so haben wir das geschaffen und das hat für uns wirklich richtig gut funktioniert. Und ja, da freue ich mich. Und gleichzeitig, wie du sagst, es kann sich immer verbessern und verfeinern und je nach Situation und Ort und Land womöglich auch. Also es gibt da ja wirklich sehr viele unterschiedliche auch Auffassungen in verschiedenen Gesellschaften. Und so brauchen wir da immer weitere Offenheit und da feinfühlig
Absolut.
zu bleiben.
Ja, wenn ich vielleicht noch hinzufügen
Gern,
kann,
sehr gern.
gerade mit diesem Thema vorher, nachher, ob man jetzt eine Schlange dann vor sich findet, mit Fragen, wo man Antwort stehen muss oder darf. Das kommt ja auch immer auf die Tages- und Nachtzeit an. Je nachdem haben die Leute vielleicht auch was vor. Aber zumindest, und das finde ich auch einen großen Knackpunkt, wenn in den Studios genügend Zeit zwischen den einzelnen Kursen ist, dass man eben sowas auch einbauen kann. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als nach dem Shavasana aufgeweckt werden und dann zack, nächster Kurs beginnt in 10 Minuten.
Absolut, ja.
Da sollte man auf jeden Fall genügend Zeit einplanen. Das machen viele Studios richtig gut. Bei den anderen sehe ich da echt noch Verbesserungsbedarf. Aber verändert sich halt auch nur, wenn wir es ansprechen.
Genau.
Und genau.
Ja, bei uns ist es tatsächlich seit Corona wieder länger, weil da musste man ja dann immer lüften und so weiter. Und da gab es ja diese ganzen Beschränkungen
Ja.
zu Menschen in einem Raum. Und da sind wir tatsächlich von 15 Minuten auf 30 gestiegen, was tatsächlich jetzt dann wirklich schon ein sehr komfortables Zeitfenster ist. Ich erinnere mich noch an meine ersten Klassen vor fast 20 Jahren im Fitnessstudio, wo meine Stunde um 5 endete und ich hatte 2 Stunden hintereinander und die nächste begann auch um 5. Also es war quasi
Oh.
eigentlich keine Pause. Insofern ja, finde ich auch, dass da diese Zeiten da sein können. Und wie du sagst, dann gibt es das Angebot und wer es dann annimmt oder annehmen möchte, ist dann eben nochmal ein ganz
Genau.
anderes Thema. Wir haben zwar nach wie vor keinen Tee, das war so eine Grundsatzentscheidung, die wir getroffen haben, vor allem aus organisatorischen Gründen eigentlich. Dafür haben wir eine schöne große Couch, also wenigstens zumindest eine Möglichkeit, sich da aufzuhalten und auch sich gemütlich zu machen. Okay, Lena, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs
Wow.
angekommen. Natürlich möchte ich dir wie immer auch allen meinen Gästen und Gästinnen die Möglichkeit geben, wenn du noch irgendwas loswerden möchtest, was dir gerade spontan einfällt, auch wo wir dich finden können. Du hast schon Retreat angesprochen, dann sehr, sehr gerne teil das mit uns.
Mein Hauptkanal ist da auf jeden Fall ja Instagram, wo ich über alles auch mit informiere. Meine Seite, wie angesprochen, befindet sich noch so ein bisschen im Aufbau. Aber generell freue ich mich über alle Nachrichten, wo wir auch mal schauen können, was vielleicht das der ideale Startpunkt für einen Kurs bei mir ist.
Ja.
Genau, ob das jetzt in einem Studio in Berlin ist. Ich unterrichte ja im Mindful Life, auch totale Studioempfehlung. Also ich bin da selber ein großer Fan, war dort immer Schülerin, bevor ich unterrichtet habe. Und auch im Schala in Kreuzberg und jetzt auch in Prenzlauer Berg. Versuche mich da auch so ein bisschen räumlich auszubreiten und vielleicht auch noch an andere Orte zu kommen. Und genau, Retreats sind dann eben auch so eine Möglichkeit, vielleicht mal woanders hinzufahren, so eine gewisse Auszeit sich auch zu gönnen. Gönnen ist da ein wichtiger Punkt, weil natürlich braucht man da Urlaubstage, man braucht auch die finanziellen Mittel. Aber ich kann es eben ans Herz legen, einfach mal zu gucken, ob das euch anspricht, was ihr da so von mir seht. Und ich freue mich auf den Austausch und ja, danke Moritz für die Einladung.
Ich danke dir für deine Zeit und für deine Impulse und deinen Input. Und wir verlinken das natürlich, das Instagram-Profil auch hier unter dem Video, entweder wenn ihr es auf YouTube schaut oder bei Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast anhört. Da, wo es halt geht, tun wir es rein. Und das heißt, es gibt für alle Leute aus Berlin was direkt vor Ort mit Lena, für alle, die gerne reisen und auch Online- und Digitalangebote. Also schreibt Lena und sie wird sich dann direkt mit euch in Verbindung setzen und was Schönes für euch finden. Hab ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag und hoffe, dass wir uns doch dann mal wieder in Person irgendwo begegnen. Wenn wir schon in der gleichen Stadt wohnen, sollte das irgendwann bestimmt wieder passieren.
Auf jeden Fall, würde mich auch freuen.
Danke. Tschüss.
Tschüss, danke.